Ja, es ist jetzt schon 65 Jahre her, seit der Ajoreo-Missionar Cornelius Isaac auf dem ersten Missionseinsatz zu diesem Stamm tödlich verwundet wurde. Heute treffe ich mich mit Herrn Theodor Isaac aus Fernheim. Welche Verbindung haben Sie zu diesem Geschehen?
Lieber Zuhörer, Cornelius Isaac, das war mein Onkel. Ich habe von ganz klein auf mich sehr interessiert für das, was dort geschehen war damals, als dieses grauenhafte Ereignis und ganz sicher das größte missionarische Ereignis hier in unseren Gemeinden geschehen ist. Und ich wollte immer viel wissen. Ich wohnte auf der Nachbarschaft von meinem Opa. Ältester Isaac, das war der Vater von Cornelius. Und so hatte ich die Gelegenheit, viel von Opa zu erfahren. Ich konnte ihn immer wieder fragen und immer wieder fragen, auch da, wo ich schon junger Prediger in der Gemeinde war und Lehrer, konnte ich noch gezielter fragen. Und ich habe Trauer und Leid bei meinem Opa gesehen, wenn er über dieses Ereignis sprach. Dann habe ich auch Bruder David Hein gefragt, der ja ein ganz enger Freund von meinem Onkel war und mit dabei auf dieser Reise war, dass er mir mehr Hintergründe erklärt und erzählt, und er hat es auch gemacht. Dann natürlich gibt es andere schriftliche Informationen. Auch mein Onkel Helmut Isaac hat es schriftlich verfasst. So, das sind etwa die Quellen, die ich benutzt habe, um mehr über das Ereignis zu wissen.
Was ist denn damals eigentlich passiert?
1958, am 10. September, dann fuhren Cornelius Isaac, David Hein und Sepelyama, den wir auch Cornelio nennen, der Nivaclé-Indianer, nach Norden, um einen Kontakt zu den wilden Ajoreos zu machen. Sie waren nämlich von dem Hauptlager der Ölkompanie in Madrecon, also weit im Norden, nördlich in Richtung Ingavi gefahren, zu dem Punkt, wo es zwischen Paraguay und Bolivien war. Und das war am 10. September. Vorher aber hatten sie schon in Sierra Leone überall nachgesehen, ob da irgendwie Spuren waren von den Wilden, und aber nichts gefunden. Da war der letzte Überfall von den Ajoreos gewesen, beim Sierra Leone. Dann aber, da sie da nichts fanden, fuhren sie in Richtung weiter Richtung Ingavi. Bei der ersten Fahrt in diese Richtung, dann trafen sie auf eine Lichtung, etwa rund 50 Kilometer hinter Madrecon schon und ganz nahe bei einer Wasserlagune, und hielten dort an und untersuchten den Platz und fanden plötzlich einen Baumstamm, der noch räucherte oder brannte, und fanden dort auch Spuren von den Ajoreos und zu ihrer Überraschung noch drei Pfeile oder Stöcke, die in die Erde geschlagen worden waren, und drei Stöcke daneben. Sie machten ihre Interpretation, was das bedeuten würde, und sie schrien dann immer wieder in den Busch hinein, wussten ja nicht, ob die Ajoreos vielleicht ganz in der Nähe waren. Bogite Duyovai, kommt Freunde, soll das bedeuten. Dann aber fuhren sie zurück, sie kamen wieder zu dem Platz, ein zweites Mal. Da war nichts weiter zu sehen. Sie kamen ein drittes Mal zu dem Platz. Und beim dritten Mal, dann waren auch Geschenke dazugelegt worden. Und ein wenig Federschmuck, eine leere Schüssel und ein Stock, der rotbraun angefärbt war. Nach diesem Ereignis, sie waren sehr froh, dass jetzt schien es zu einem Kontakt zu kommen, fuhren sie zurück nach Philadelphia und haben hier ein freudiges Wiedersehen erlebt mit Freunden, Bekannten in der Gemeinde, der Familie, und erzählt, was sie dort erlebt hatten bis dahin. Es gab sehr viele Fragen, aber wohl wenig Antworten, und trotzdem waren sie sehr mutig. Sie fuhren dann sofort am nächsten Tag wieder zurück in den Norden, fuhren noch einmal und auch ein zweites Mal, und dann waren immer wieder auch Geschenke schon dabei. Also es schien, es kommt jetzt zu einem Kontakt. Bei der letzten Reise, das war die sechste Reise in die Richtung, am 10. September, dann hat es nachts geregnet. Und sie fuhren dann diesen schlechten Weg wieder die Richtung, blieben in einem Wasserloch oder wie immer wir das, für, wie wir das Loch nennen, grauenhaft stecken, haben dann gearbeitet, bis sie da rauskamen, sich zusammengestellt und noch einmal gebetet und weitergefahren. Nicht sehr viel weiter, dann kommen sie wieder auf einen offenen Platz rauf und dann stehen die Ajoreos vor ihnen. Sie waren aus dem Busch herausgekommen. Und sie hielten sofort an und riefen wieder, Bogite Duyowai. Und dann kamen die Ajoreos näher, sie nahmen sofort wieder Geschenke, Kleidungsstücke raus aus dem, ihrem Jeep und Gaben reichten sie den Ajoreos. Und sie reichten, die Ajoreos reichten auch Geschenke, Federschmuck und eine Tasche, aber ließen die nicht los, sie hielten die. Da waren die Missionare ein bisschen verblüfft, was geschieht hier eigentlich? Warum lassen die das nicht los? Und da plötzlich kommt der Angriff. Und mein Onkel kriegt einen Speer in den Rücken geworfen und ein zweiter, Ajoreo, der nimmt seinen Bogen und zielt auf David Hein. Er hat diesen Speer aber nicht losgelassen. Und die anderen ergriffen den Indianer, den sie mit hatten, Cornelio nenne ich ihn jetzt mal, und wollten den binden. Und der kam aber irgendwie frei und mein Onkel zog sich den Speer selbst raus und hatte plötzlich eine Waffe in der Hand. Und der Indianer lief, Sepelyama, der lief zum Auto und ergriff auch die Waffe, die im Auto stand. Und dann schreckten sie zurück, liefen bis in den Wald und beobachteten aus dem Busch dann wieder, was jetzt geschah. Mein Onkel hat dann sofort gesagt, eilig zurück, setzte sich ans Steuer, wendete den Jeep und begann die Reise rückwärts zurück nach Madrejón. Aber nicht sehr lange, dann ging es nicht mehr, wurde schwach. Dann ging David Hein ans Steuer und der Sepelyama, der hielt ihn dann, meinen Onkel, und er wurde bewusstlos. So wurde er dann zum Camp zurückgebracht und glücklicherweise war das Flugzeug gerade beim Camp, er wurde sofort ins Flugzeug geladen und nach Philadelphia zum Krankenhaus gebracht. Um 11 Uhr wurde er hier hineingebracht ins Krankenhaus. Man merkte, äußerlich blutete er nicht, aber innerlich verlor er Blut. Und so dass der Arzt, damals zu der Zeit Dr. Racco, entschied, ihn zu operieren. Als er ihn operiert hatte, dann hatte er die innerlichen Wunde zusammengenäht. Die Milz war getroffen worden, die Speicheldrüse und auch eine Niere. Und der Arzt war eigentlich mutig, die Blutungen hatten aufgehört, aber sein Zustand wurde zusehends kritischer, so dass er dann in der Nacht zum 11. September verstarb. Und laut dem, was sie sehen konnten, was der Arzt sehen konnte, muss der Pfeil vergiftet gewesen sein, denn das Blut wollte nicht gerinnen und der Körper blieb noch lange nachher auch warm, so dass vor seinem Sterben, dann hat er sehr innig gebetet für seine Familie und ganz besonders für die Ajoreos. Und mit diesem Gebet ist er gestorben, bei diesem Gebet. Sein Freund David Hein, war sofort zurückgefahren und hatte einen friedlichen Kontakt dort im Norden mit den Ajoreos gekriegt.
Warum kam es überhaupt dazu, dass man diesen riskanten Missionseinsatz machen wollte?
Es war ja so, dass die Überfälle, die diese Ajoreos machten, sich häuften. Und die Gemeinden hier wussten genau, da ist ein Volk im Norden, das nichts von der frohen Botschaft von Jesus Christus wusste. Und wir müssen irgendwie etwas unternehmen, damit diese Menschen wirklich auch die Liebe Jesu kennenlernen. Die Ölkompanie, wie wir sie ja alle nannten, die nach Öl und Gas dort suchen wollten, die hatten schon eine ganze Reihe tödliche Zusammenstöße mit den Ajoreos gehabt. Deshalb waren sich die Gemeinden einig, wir müssen etwas unternehmen. Und da denke ich an das Gedicht von meinem Opa, der zu der Zeit Ältester der Gemeinde, der Mennonitengemeinde in Philadelphia war. Er hatte im Jahre 1955 auf einem Erntedankfest seine Missionsvision zum Ausdruck gebracht bei der Predigt. Unter anderem sagte er, Erntedankfest und Mission gehören zusammen. Das Evangelium muss hinausgetragen werden. Die Menschen müssen den Vater der Liebe kennenlernen. Man muss es den Indianern sagen. Und dann hat er in Gedichtsform Folgendes geschrieben und dort auch vorgetragen. Aus dem tiefen Busch, aus der Dunkelheit, ein blindes Volk laut nach Hilfe schreit. Zwar unbewusst, doch erschreckend klar für jeden Gläubigen wahrnehmbar. Damit meint er die Adjureus. Als unser Heiland rief, es ist vollbracht, hat er auch an diese Armen gedacht, die heute nach fast 2000 Jahren immer noch der Heilsbotschaft harren. Willst du da müßig beiseite stehen, wenn du ein Volk siehst untergehen? Hier gilt es zu retten, drum eile herzu und scheue nicht Arbeit, Gefahren und Mühe. Was Menschen nicht können, ist möglich bei Gott. Er ist ja der Herr über Leben und Tod. Bald werden auch sie sich zu Jesus bekehren und mit uns zusammen den Vater ehren.